Deutschlandfunk, das war der Tag.
Wenn die Lage besonders ernst ist, dann hilft nur noch Humor. In der Ukraine hat dieses Motto den Komiker Wladimir Selenskyj in eine Präsidentschaftswahl geführt. Und die hat er in der ersten Runde gewonnen, das sagen die Prognosen. Die unterlegene ehemalige Ministerpräsidentin Julia Timoschenko zweifelt die Zahlen an und spricht von Manipulationen. Ein Thema gleich hier im Journal vor Mitternacht. Auch in der Türkei wurde gewählt, Bürgermeister und Stadträte. Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für den omnipräsenten Präsidenten Erdogan. Und sie scheint ganz in seinem Sinne verlaufen zu sein. Und Wahl Nummer 3 in dieser Sendung. Die liberale Umweltaktivistin Susanna Čaputová wird die erste Präsidentin der Slowakei. Damit herzlich willkommen. Ich bin Jonas Rehse. Komiker gegen Schokoladenfabrikant, so lautet das Duell der Stichwahl um das ukrainische Präsidentenamt. Und es sagt viel aus über die politische Lage im Land, gut 5 Jahre nach der Revolte auf dem Maidan. 30 Millionen Wahlberechtigte waren heute dazu aufgerufen, ihr Kreuz zu machen, unter massiven Sicherheitsvorkehrungen und unter Ausschluss der abtrünnigen Regionen Donetsk und Luhansk im Kriegsgebiet Donbass. Florian Kellermann fasst diesen Wahlsonntag in der Ukraine zusammen.
Volodymyr Selenskyj geht mit einem großen Vorsprung in die Stichwahl in 3 Wochen. Rund 30% der Stimmen holte er. Über 10 Prozentpunkte mehr als der Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der 41-jährige Selenskyj feierte seinen Sieg in dem ihm eigenen Stil. Er kam zu seiner Wahlparty und spielte Tischtennis. Zu seinen Anhängern sagte er nur: Ich bin jedem von euch sehr dankbar. Das war der erste Schritt zum großen Sieg. Etwas ausführlicher hatte sich Selenskyj zuvor bei seiner Stimmabgabe geäußert für den Fall seines Sieges. Ein neues Leben wird beginnen, ein Leben ohne Korruption, ohne Schmiergelder, das Leben in einem Traumland. Selenskyj machte sich in der Ukraine als Kabarettist einen Namen. In der Politik ist er ein Neuling. Er trat ohne ausgearbeitetes Programm zur Wahl an. Experten werteten seinen Sieg als Protest gegen die politischen Eliten. Der Amtsinhaber Poroschenko gab sich deshalb demütig. Ich habe das Signal verstanden. Das ist eine harsche Lektion für mich und meine Mannschaft. Das ist ein ernsthafter Anlass, an den Fehlern zu arbeiten, die wir uns erlaubt haben. Aber nur der macht keine Fehler, der nichts tut. Viele Bürger werfen Poroschenko vor, dass er die allgegenwärtige Korruption nur schleppend bekämpft. Außerdem schadete dem amtierenden Präsidenten, dass die Gaspreise für Endverbraucher während seiner Amtszeit stark stiegen. Der Wahlkampf vor der Stichwahl dürfte aggressiv werden. Poroschenko bezeichnete seinen Gegenspieler Selenskyj unmittelbar nach der Wahl als Marionette des Oligarchen Ihor Kolomoyski. Außerdem stellte er es so dar, als sei Selenskyj einer der Wunschkandidaten von Russland. Eine der großen Fragen wird sein, welche Entscheidung werden die unterlegenen Kandidaten ihren Wählern nahelegen? Nach bisher nicht bestätigten Informationen führt das Wahlkampfteam der drittplatzierten Julia Timoschenko Verhandlungen mit Volodymyr Selenskyj. Dies könnte auch eine Zusammenarbeit der beiden Politiker im Parlament bedeuten, nach der Parlamentswahl im Herbst. Außerdem deutete Selenskyj schon im Tagesverlauf an, dass er über eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen georgischen Präsidenten Michail Saakashvili nachdenkt. Er hat die Korruption in Georgien sehr erfolgreich bekämpft. Das ist ein sehr gutes Beispiel für uns. Ich würde mich deshalb gerne mit ihm unterhalten. Der amtierende Präsident Poroschenko hatte Saakashvili einst in die Ukraine geholt und ihm die Staatsangehörigkeit verliehen. Später zerstritten sich die beiden jedoch. Einige Experten meinen, Selenskyj könne in der Stichwahl kaum mehr Wähler mobilisieren als im ersten Wahlgang. so der Kiewer Politologe Wassil Jablonski. Wenn es ungefähr 30 Kandidaten gibt oder mehr, dann finden alle die Wahl lustig und stimmen nach ihrer Laune ab. Aber wenn zwei übrig sind, dann werden die Leute ihre Meinung noch einmal überdenken. Und dann spreche wenig für einen Kabarettisten als Präsidenten, meint der Politologe. Andere Experten weisen jedoch darauf hin, dass Selenskyj vor allem im Osten und im Süden der Ukraine beliebt ist und dass es dort noch erhebliches Wählerpotenzial für ihn gibt. Denn vor allem dort holte der viertplatzierte, russlandfreundliche Juri Bojko seine Stimmen. Sollte Selenskyj sie für sich gewinnen, würde das landesweit noch einmal ein Plus von 10 Prozentpunkten bedeuten.
Knapp doppelt so viele Bürger wie in der Ukraine waren heute in der Türkei zur Wahl aufgerufen. Hier war die dominierende Wahlkampfstrategie nicht Humor, wie in der Ukraine, sondern Angstmache. Eine Frage des nationalen Überlebens hat der türkische Präsident Erdogan die Kommunalwahlen in der Türkei genannt. Bürgermeister, Stadträte und Bezirksvorsteher wurden an diesem Sonntag gewählt. Und wer nicht für Erdogans Regierungspartei AKP stimme, der befeuere weiter die steigende Arbeitslosigkeit, die hohen Lebenshaltungskosten und die Schwäche der Währung. So zumindest die Parole des Präsidenten. Ganz so, als ob nicht er selbst die vergangenen 15 Jahre an der Macht war in der Türkei. Besonders in den Großstädten scheint es so, als ob diese Wahlkampfstrategie Erdogans nicht ganz aufgegangen ist. Aus Istanbul, Karin Sens.
So spannend waren Kommunalwahlen selten in der Türkei und so viel Aufmerksamkeit haben sie auch selten bekommen. In den Fernsehsendern werden die neuesten Zahlen heftig diskutiert. Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, da geht der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schon vor die Kamera.
Die Ergebnisse zeigen, dass wir, wie seit der ersten Wahl der AKP 2003, auch aus diesen Wahlen wieder mit Abstand als stärkste Partei hervorgehen.
Landesweit hat Erdogans AKP die Kommunalwahlen zusammen mit ihrem Bündnispartner, der ultranationalistischen MHP, gewonnen. Und Istanbul, die größte Stadt des Landes, wird wohl auch in ihrer Hand bleiben. Allerdings läuft es auf eine empfindliche Niederlage in der Hauptstadt Ankara hinaus. Da geht der Bürgermeisterposten wahrscheinlich an den Kandidaten der Mitte-Links-Partei CHP.
Überall dort, wo wir gewinnen, ist es uns wohl gelungen, dass die Bürger uns ihr Vertrauen schenken. Aber überall da, wo wir verlieren, werden wir akzeptieren, dass wir nicht erfolgreich genug waren und werden uns überlegen, was wir dagegen tun können.
Es war die erste Wahl im neuen Präsidialsystem und ein Stimmungstest vor allem für Erdogan. Der hatte die Wahl zu einer Wahl über das Überleben der Nation gemacht. Auch der 42-jährigen Tülay aus Istanbul war klar, es geht nicht nur um Ortsvorsteher und Bürgermeister. Diese Kommunalwahlen sind wirklich wichtig. Ein gutes Ergebnis ist wichtig, damit wir eine gerechte und demokratische Regierung bekommen, aber auch für die gewählten Bürgermeister, damit sie das Vertrauen bekommen, das man in sie steckt. Sie hat die Kandidaten der CHP gewählt, erzählt sie. Das stand für sie schon lange im Vorfeld fest. Der 31-jährige Mehmet ist nicht ganz so offen.
Ich wusste, was ich wähle. Ich entscheide nie in letzter Minute. Ich wusste 2-3 Monate im Voraus, wen ich wähle. Aber ich wähle nicht immer die gleiche Partei. Ich halte nicht zu einer Partei wie der Fußballfan zu seiner Mannschaft.
Beide haben sich aber über den Wahlkampf geärgert. Also, jeder weiß, dass der Wahlkampf nicht besonders fair war. Einige Kandidaten und Parteien waren viel, viel mehr in den Medien als andere. Ein demokratischer Wahlkampf hätte sicher Einfluss auf das Ergebnis gehabt. Die pro-kurdische HDP übt massive Kritik. Mehrere ihrer Kandidaten wurden festgenommen. Wähler seien an der Stimmabgabe gehindert worden. Max Lux von den Grünen ist mit Parteikollegen in der Kurdenhochburg Diyarbakir, um die Wahl zu beobachten. In manche Wahllokale sind sie problemlos reingekommen, erzählt er. Vor einem anderen waren vermummte Sicherheitskräfte mit einem gepanzerten Fahrzeug postiert.
Wir wurden da aufgehalten, unsere Daten wurden ewig lange kontrolliert. Und dann kamen Wahlhelfer aus diesem Wahllokal und haben uns berichtet, dass sich neben der Wahlkabine Polizisten befinden und sich diese Polizisten geweigert haben, sehr lange Zeit dort wegzugehen. Was, glaube ich, zeigt, wie sehr die staatliche Beeinflussung und Einschüchterung bei dieser Wahl geht.
Auch bei der Auszählung konnten Lux und seine Parteikollegen nicht dabei sein. Türkische Wahlbeobachter berichten über zahlreiche Unregelmäßigkeiten. In Malatya in Ostanatolien hat ein Mann im Streit zwei Wahlbeobachter erschossen. Der türkische Präsident sagte dazu:
Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. Was man allerdings vermeiden muss auf beiden Seiten ist, dass das zu Reibereien zwischen den Parteien führt. Eine vorsichtige Wortwahl der Parteiführungen ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig.
Die Wortwahl während des Wahlkampfes war allerdings von allen Seiten alles andere als vorsichtig. Die Kommunalwahlen 2019 hinterlassen ein gespaltenes Land.
Und Wahl Nummer 3 in dieser Sendung, ein starkes Votum für Anstand, Rechtsstaatlichkeit und Toleranz. So hat der EU-Ratschef Donald Tusk die Präsidentschaftswahl in der Slowakei genannt. Zum ersten Mal überhaupt hat die eine Frau gewonnen. Die liberale Bürgerrechtlerin Čaputová hat die Stichwahl mit 58,4% für sich entschieden. Eine Art Protestwahl nach der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Kuciak im vergangenen Jahr. Den Umgang damit von der aktuellen Politikerkaste über den Politikneuling im Präsidentenamt in Bratislava. Jetzt der Beitrag von Peter Lange.
Das ganz Spontane liegt ihr noch nicht so. Ihre Ansprachen liegt sie noch ab, aber trotzdem hat das, was sie sagt, ihren eigenen Sound. Und mit dem hat sie den Nerv vieler Menschen getroffen. Susanna Čaputová vergangene Nacht, nachdem ihr Wahlsieg feststand. Vielleicht haben wir gedacht, Gerechtigkeit und Fairness in der Politik ist nur ein intellektuelles Thema. Wir sehen nun aber, dass es die Sehnsucht vieler Menschen in unserer Gesellschaft ist. Vielleicht dachten wir, Anstand in der Politik ist ein Ausdruck von Schwäche. Heute sehen wir, es kann auch unsere Stärke sein. Ein Gespür für starke Symbole hat sie offenbar auch, denn ihr erster Weg führte sie in Bratislava zu dem provisorischen Mahnmal für Jan Kuciak und Martina Kuschnirova. Für den ermordeten Journalisten und seine Verlobte zündete sie dort eine Kerze an. Die Wahl von Susanna Čaputová sehen Kommentatoren wie Marian Leschko als Beginn eines Wandels. Wir sind wirklich an einem Punkt angelangt, an dem das Gesamtbild eines Kandidaten entscheidet, wie er sich sein ganzes Leben benommen hat und nicht sein Geschlecht. 58,4% hat Čaputová in der Stichwahl bekommen, ihr Konkurrent Maroš Šefčovič 41,6. Der parteilose EU-Kommissar, aufgestellt von der affärenbelasteten Smer, bedankte sich zwar für deren Unterstützung, nach Ansicht vieler war das für ihn aber ein Handicap. Meine Mission war, dass die Slowakei weiterhin klar als proeuropäisches Land wahrgenommen wird, mit der Ambition, eine wichtige Rolle in der EU zu spielen. Diese Mission habe ich erfüllt, darauf bin ich stolz. Šefčovič verhielt sich im Wahlkampf ebenfalls recht fair und verzichtete auf persönliche Angriffe. Dass sich die Partei von Ex-Ministerpräsident Robert Fico gegenüber der neuen Präsidentin diesen Stil zu eigen machen wird, daran glaubt Marian Leschko nicht. Anfangs wird es noch ganz idyllisch sein, aber dann wird es sich dramatisch und dynamisch entwickeln. Es stehen Europa- und Parlamentswahlen bevor. Sobald dies mehr glaubt, dass ihr Kritik und Attacken auf die Präsidentin helfen können, ist ein solcher Versuch nicht auszuschließen. Susanna Čaputová hat der SMER geführten Regierung von Ministerpräsident Pellegrini eine konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Sie hat aber auch klargemacht, dass sie die Slowakei erst am Beginn eines Wandels sieht. Abgeschlossen sei der erst, wenn die gegenwärtige Koalition abgelöst ist. Insofern wird die künftige slowakische Präsidentin wissen, was sie erwartet.
Aus Bratislava der Beitrag von Peter Lange. Vorbild Schweden. Bei der diesjährigen Hannover Messe ist Schweden Gastland. Knapp eine Woche lang präsentieren Aussteller ihre Zukunftsideen auf der Messe. Traditionell geht es auch zum Auftakt auch immer um Politik und darum, wie die Politik diese Zukunftsideen moderiert. Von der Eröffnung in Hannover berichtet Alexander Budde.
Wenn er in Bewegung ist und man sich ihm nähert, detektiert er, dass ein Mensch kommt. Er bewegt sich langsam auf den Menschen zu. Wenn man die Hand ausstreckt, überreicht einem sehr freundlich ein Pfefferminzdöschen und bedankt sich und geht zurück und wartet auf den nächsten Besucher.
Zur Eröffnung der Hannover Messe reichen sie nur eine Packung Minzbonbons. Doch in der vernetzten Fabrik der Zukunft sollen kabellose Produktionsroboter seit an seit mit ihren menschlichen Kollegen anpacken. Damit das reibungslos funktioniert, muss mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G auch die künstliche Intelligenz in die Produktionshallen einziehen, sagt Andreas Thülig. Er ist Projektleiter beim schwedischen Netzausrüster Ericsson.
Das heißt, ich kann sicherstellen, dass sowohl meine Sensordaten sehr zuverlässig erfasst werden, aber gleichzeitig auch zum Beispiel meine Roboter zuverlässig gesteuert werden oder meine fahrerlosen Transportsysteme.
100-mal schneller als bisher lassen sich mit 5G Daten austauschen. Sie werden von immer mehr Sensoren im laufenden Fertigungsprozess aufgezeichnet. Im Zusammenspiel aus Software und flexiblen Fertigungsmethoden wie dem 3D-Druck sollen maßgeschneiderte Produkte entstehen. In kürzester Zeit und selbst in kleinsten Stückzahlen noch profitabel. In seiner Eröffnungsrede schmeichelt Schwedens Ministerpräsident Löfven den Gastgebern. Es gebe unendlich viel voneinander zu lernen.
It shows us that when we work together, our ideas are always so much greater than what a single individual even can imagine.
Das erste nordische Partnerland der Messe hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. An der nordschwedischen Küste entsteht mit deutschen Partnern Europas erste Großfabrik für Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in Elektrofahrzeugen. Deutschland ist Schwedens mit Abstand wichtigster Handelspartner. Ihre vor 2 Jahren begründete Innovationspartnerschaft bei Zukunftsfragen wie Mobilität, Gesundheit, Energieversorgung und Digitalisierung wollen beide Seiten vertiefen.
Ich bleibe eine große Befürworterin von Marktoffenheit und freiem Handel,
beschwört Bundeskanzlerin Merkel bei der Eröffnungsfeier. Doch die Diskussion über die Förderung europäischer Champions und die drohende Übernahme strategisch wichtiger Unternehmen durch ausländische, namentlich chinesische und US-amerikanische Investoren, lässt Merkel nicht kalt. Weil sich die Spielregeln für die Digitalwirtschaft gerade durch Plattformmonopole und staatlich gelenkte Akteure änderten, werde die EU-Kommission noch in diesem Jahr Vorschläge machen, wie die Europäer gemeinsam auf wettbewerbsverzerrende Praktiken reagieren könnten.
Wenn wir einfach so weitermachen, wie wir immer gemacht haben, dann wird das nicht ausreichen.
Bis Freitag werden in Hannover mehr als 6.000 Aussteller aus 75 Ländern und rund 200.000 Fachbesucher erwartet.
Volker Schlöndorff gilt als einer der wichtigsten Regisseure in Deutschland. Nicht nur, weil er durch die Verfilmung von Grass Blechtrommel einen Oscar gewonnen hat. Mit seinem Werk habe Schlöndorff dem deutschen Film Achtung und Beachtung in der Welt verschafft, schreibt Bundespräsident Steinmeier heute zum 80. Geburtstag an den Regisseur. Zum 80. eine Würdigung Schlöndorffs jetzt von Frank Capellan.
Geboren wird man ja zunächst mal mit einem Pass und insofern bin ich natürlich als Deutscher mittendrin geboren, in Hessen, im Rheingau. War mir dessen aber gar nicht so bewusst. Das wird einem von außen rangetragen. Als erstes kamen 1945 die Amerikaner und erst dadurch, dass die aufgetaucht sind, waren wir auf einmal Deutsche. Germans.
Volker Schlöndorff war an vielen Orten zu Hause. Seine Karriere beginnt in Frankreich, doch die amerikanische Kultur hat ihn geprägt. Jahre lebt er in New York, seit dem Fall der Mauer wieder in Potsdam, unweit seiner früheren Wirkungsstätte, den Filmstudios Babelsberg, in einem alten Backsteingebäude direkt am Griebnitzsee.
Hier ist es noch schöner, jetzt in einem Studio mit noch tollerem Blick.
Der Jubilar ist fit, seine 80 Jahre sieht man ihn nicht an. Mit 60 ist er seinen ersten Marathon gelaufen. Doch auch heute noch zieht er seine Runden um den See. Er hat Pläne und das, obwohl er Weihnachten erst einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste. Seine Frau Angelika, mit der er seit 1992 verheiratet war, stirbt mit 65 Jahren an Krebs zu einem Zeitpunkt, als er gerade ein neues Projekt ins Auge fasst.
Dann kam eben dieses Waldprojekt mit dem Tony Rinaldo. Und da hatte ich noch mit ihr drüber gesprochen und hatte aber beschlossen, es ist mir wichtiger, bei ihr zu bleiben, als da jetzt nach Afrika zu fahren und zu verschwinden. Aber nachdem sie gestorben war, habe ich das Gefühl gehabt, es ist geradezu ein Auftrag.
Schlöndorff arbeitet an einem Film zum Klimawandel. Als langjähriges Kuratoriumsmitglied der Entwicklungshilfsorganisation World Vision hat er Toni Rinaudo kennengelernt. Träger des alternativen Nobelpreises, ausgezeichnet, weil es ihm gelingt, Länder der Sahelzone wieder zu begrünen.
Den Klimawandel zu bekämpfen ist möglich.
Davon ist er überzeugt, der Mann, der schon so vieles möglich machte.
The Federal Republic of Germany for the Tin Drum.
1980 holt er mit der Blechtrommel den Oscar, erstmals für einen deutschen Film. Schlöndorff sieht sich in der Tradition von Fritz Lang oder Billy Wilder, Filmemachern, die vor den Nazis fliehen mussten. Ihr habt sie damals willkommen geheißen, sagte er in Los Angeles. Danke.
Fritz Lang, Billy Wilder, Lubitsch, Murnau, Pabst. You know them all, you welcome them, thank you.
Das war die eigentliche Aussage, auf die ich hinaus wollte, weil ich ja sowohl Fritz Lang als auch Billy Wilder persönlich gekannt habe. Und es war immer unser Anspruch, wir möchten gerne da anknüpfen, wo der deutsche Film 1933 mal aufgehört hat.
Günter Grass, Heinrich Böll, Max Frisch, mit Literaturverfilmungen macht er sich einen Namen. 1985 dreht er den Tod eines Handlungsreisenden nach Arthur Miller.
11. April zurück nach New York, 15. mit Dustin und Arthur im Schneideraum.
Volker Schlöndorff, deutscher Regisseur mit internationalem Prestige, machte aus einem wichtigen Buch einen wichtigen, provozierenden Film.
Mit der Böll-Verfilmung Die verlorene Ehre der Katharina Blum eckt er schon 10 Jahre zuvor an. Er sei ein Sympathisant des Terrors, wird ihm vorgehalten, auch weil er sich später gegen die Isolationshaft von RAF-Terroristen stark macht. Die SPD hatte ihn in die Filmförderkommission geschickt und lässt ihn wieder fallen. Die Union hat er ohnehin gegen sich. Trotzdem macht er 2005 für Angela Merkel Wahlkampf.
Ich habe sie kennengelernt schon 1993 und habe ihren analytischen Verstand sehr schätzen gelernt. Und dann habe ich gesagt, wenn sie jemals kandidieren würde, dann würde ich ihr meine Stimme geben. Es hat ein großes Gelächter ausgelöst. Ich hier als Altlinker wähle CDU.
Die Klimakanzlerin möchte er gern wiederbeleben, sagt er. Immerhin habe sie die Energiewende in Deutschland durchgesetzt. Es tut sich was in Deutschland. Die jungen Leute, die gegen den Klimawandel auf die Straße gehen, die machten ihm Mut.
Die jungen Leute suchen nach einer Aufgabe, wo sie sich engagieren können. Und das ist ein Menschheitsprojekt. Da geht es darum, uns als Spezies, die Art Mensch, zu retten.
Volker Schlöndorff wird heute 80 Jahre alt. Das Glückwunsch-Telegramm war das von meinem Kollegen Frank Capellan. Und jetzt ist Marco Langer bei mir im Studio mit der Presseschau. Was beschäftigt denn die Zeitung von morgen?
Ja, also auf die aktuellen Zahlen aus der Ukraine und der Türkei gehen die meisten Zeitungen noch nicht ein. Aber auf die künftige Präsidentin der Slowakei, so schreibt zum Beispiel die in Hof erscheinende Frankenpost über Susanna Čaputová. Während sich in Großbritannien mit seinem EU-Austritt unendlich quält, wird in der Slowakei nun eine Pro-Europäerin neue Präsidentin. Das ist ein kleiner Lichtblick. Susanna Čaputová ist Umweltaktivistin. Das passt zu Greta Thunberg und ihren vielen Freunden, die diese Welt retten wollen. Im Augenblick ist das eine Utopie, aber zugleich ein Aufstand gegen die Übermacht der Missmutigen. Die Taz betont, ihr Wahlerfolg zeigt, dass die Massendemonstration nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak nicht nur ein politisches Rumoren waren, sondern ein Aufwachen. Damals, im Frühjahr 2018, stand Čaputová noch inmitten der Tausenden von Demonstranten. Mit ihrem Sieg ist sie nun nicht nur Präsidentin geworden, was in der Slowakei, ähnlich wie in Deutschland, ein vor allem repräsentatives Amt ist. Für die Bevölkerung ist sie eine Galionsfigur. Und die Süddeutsche Zeitung ergänzt zu diesem Thema: Getrübt wird die Hoffnung auf Veränderung allerdings beim Blick auf die Wahlbeteiligung. Nur 42% der Berechtigten haben abgestimmt. Dass die rund 1 Million Slowaken, die im Ausland leben, nicht mitwählen konnten, kann nur ein Teil der Erklärung sein. Offensichtlich steckt die Aufbruchstimmung, die von Čaputová und der Bewegung Progressive Slowakei ausgeht, viele Menschen noch nicht an. Die Beratungen der Grünen über ihr neues Grundsatzprogramm greifen unter anderem die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe auf. In den Debatten wird klar, wie die Grünen ihre künftige Rolle sehen. Bündnispartei wollen sie sein. Die Bezeichnung Volkspartei scheut die Spitze wie der Teufel das Weihwasser. Volkspartei, das klingt nach Krise. Das klingt vor allem nach SPD. Und an den Genossen sind die Grünen in vielen Umfragen inzwischen locker vorbeigezogen. Doch damit könnte es irgendwann vorbei sein, wie der Generalanzeiger aus Bonn mutmaßt. Zitat: Ihr gegenwärtiges Hoch ist auch gefährlich. Noch sind die Gesichter der Parteidoppelspitze Robert Habeck und Annalena Baerbock frisch, Coolness-Faktor inklusive. Doch auch wie sie werden sich verbrauchen. Sollten die Grünen eines Tages wieder im Bund regieren, könnte es mit den Umfragen schnell wieder bergab gehen, weil sie dann für die harten, unpopulären Entscheidungen verantwortlich sind. Und auch die Frankfurter Rundschau äußert Skepsis. Eine grüne Partei, die noch bevor der Wahlkampf begonnen hat, ihr Profil weiß zeichnet und ihre Position verwässert, wird wohl kaum viel fürs Klima erreichen können. Beliebigkeit macht vielleicht beliebt. Relevanz verschafft sie einer Partei aber nicht.
Danke, Marco Langer, für diesen Blick in die Zeitung von morgen. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Es folgt im Anschluss die Sendung Das Sportgespräch mit meiner Kollegin Astrid Ravohl. Thema ist dann die Inklusion im Sport anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der UN-Behindertenkonvention in Deutschland. Am Mikrofon verabschiedet sich Jonas Rehse. Gute Nacht.